Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets.
Da wird nicht einfach eine bestehende Asset-Klasse anders verpackt, sondern da entsteht wirklich eine neue Asset-Klasse. Das ist, glaube ich, das Faszinierende dran.
Daniel Kapfer im Gespräch mit Dr. Dirk Sturz, Managing Director und Co-Founder von FinPlanet.
Banken schauen jetzt nicht so sehr auf das Thema wegen Bitcoin, weil sie Bitcoin verwenden wollen, sondern Banken schauen auf das Thema, weil sie Blockchain verwenden wollen.
Ihr Moderator ist Markus Schuld.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Next Level Banking. In unserem Podcast befassen wir uns mit dem Banking der Zukunft. Und diese Zukunft verbinden nicht wenige mit der Blockchain. Blockchain ist mehr als Bitcoin, Blockchain ist mehr als Krypto. Warum? Das diskutiert Daniel Kapfer heute mit Dr. Dirk Sturz. Er ist Managing Director und Founding Partner von FinPlanet, einer Beratungsboutique im Bereich digitaler Vermögenswerte und auch Regulatorik. Frage an Sie beide. Ist der Bitcoin, sind Kryptowährungen insgesamt jetzt erwachsen geworden? Kommen sie in der professionellen Geldanlage jetzt an?
Ja, also es gibt natürlich eine signifikante Entwicklung Anfang des Jahres aus meiner Sicht mit eben Investitionsprodukten, die in den USA zugelassen worden sind. Davor würden wir sagen, ist eigentlich immer noch schwer zu sagen, was ist eigentlich der innere Wert des Bitcoins. Bei allen anderen Dingen kann der Volkswirt sagen, das liegt an gewissen Faktoren, wie sich der Wert ermittelt. Das beim Bitcoin ein bisschen schwierig. Gegenargument ist der immer aus Angebot und Nachfrage, was ja durchaus ein bekanntes wirtschaftliches Konzept ist. Also insofern glaube ich, er hat sich weiterentwickelt. Wir würden ihn wahrscheinlich als professioneller Asset Manager noch nicht als eine vollwertige Asset-Klasse neben Aktien, Renten, Immobilien sehen.
Was sagen Sie, Herr Dr. Sturz? Ja, die Geschichte jetzt auch mit den Wertpapieren, über die man in Bitcoin investieren kann, das ist ja schon ein bisschen älter als jetzt auch nur die amerikanischen ETFs. Also auch in Deutschland kann man ja seit Jahren über Zertifikate in Bitcoin investieren. Und da gibt es auch ein paar, die auch groß am Markt sind. Auch wenn man schaut, wie heute Banken da auf das Thema schauen, im Vergleich zu vor ein paar Jahren, gehe ich schon davon aus, dass der Bitcoin jetzt, der ist gekommen, um zu bleiben. Der ist als Asset-Klasse, wenn man es jetzt vergleicht, beispielsweise mit Anleihen oder so, ist das eine Nische. Aber die Banken beschäftigen sich zunehmend mit dem Thema, schaffen Angebote und ich gehe davon aus, dass der Bitcoin bleibt.
Was ist denn da jetzt der Werttreiber? Ist es die Fantasie, die rund um den Bitcoin ja schon seit einigen Jahren entstanden ist? Ich meine, der Bitcoin ist, glaube ich, Jahrgang 2009. Da ist ja viel Fantasie auch schon mit reingeströmt. Oder ist es tatsächlich die Blockchain, die da der Werttreiber ist?
Na, ich glaube, es ist ganz interessant, kommen wir ja gleich wahrscheinlich nochmal drauf. Es ist natürlich schon so, dass man sich bei vielen Anwendungen in der Blockchain fragt, was ist eigentlich der Mehrnutzen dieser dezentralen Infrastruktur? Und da sehen wir natürlich viele Beispiele heute im Wertpapiergeschäft, wo man sagt, ich habe eine zentrale Infrastruktur, die ist hochperformant, die funktioniert. Für mich, das habe ich aber auch erst so in den letzten Monaten für mich definiert, ist das visuellste Zeichen von, da wird nicht einfach eine bestehende Asset-Klasse anders verpackt, sondern da entsteht wirklich eine neue Asset-Klasse. Das ist, glaube ich, das Faszinierende dran. Und so kann man auch die Welt, glaube ich, für sich gut einteilen. Das digitale Wertpapier ist noch immer ein Wertpapier, aber hier entsteht eine neue Asset-Klasse. Das ist, glaube ich, die Faszination, die auch durchaus praktische Einsatzbereiche hat in Bereichen aus meiner Sicht, wo es eben nicht so viel Zahlungsverkehrsinfrastruktur gibt.
Wie sehen Sie es? Ich glaube, das Wichtige ist nochmal zu unterscheiden zwischen dem Bitcoin und dann noch anderen Fantasien, die jetzt auch in der Bankenbranche im Bereich Blockchain stecken. Und der Bitcoin ist, jetzt sagen wir mal, so ein One-Trick-Pony. Ja? Also was der Bitcoin kann, ist, dass wir uns jetzt gegenseitig, ohne dass wir noch mal eine Bank dazwischen brauchen und auch ohne Zentralbank, die das Geld druckt und emittiert, dass wir uns digital Werte hin und her schicken können über den Bitcoin. Aber dann hört es auch auf, ja. Da gibt es natürlich, ich will den Use Case auch nicht kleinreden, aber Banken schauen jetzt nicht so sehr auf das Thema wegen Bitcoin, weil sie Bitcoin verwenden wollen, sondern Banken schauen auf das Thema, weil sie Blockchain verwenden wollen. Und das ist dann natürlich sicher auch so ein Werttreiber für, ich sag mal, Blockchain-Technologie, aber auf dem Bitcoin-Kurs, würde ich behaupten, spielt das keine Rolle. Ganz einfach deswegen, weil dafür nicht das Bitcoin-Netzwerk verwendet wird, sondern alternative Blockchain-Protokolle.
Sie haben einen interessanten Aspekt eben angesprochen. Sie haben gesagt, Banken schauen vor allen Dingen wegen der Blockchain-Technologie auf den Bitcoin. Und das ging ja auch aus der Antwort von Herrn Kapfer hervor. Jetzt hat es vor einigen Jahren mal eine Studie von McKinsey gegeben. Da haben die Experten sich Blockchain angeguckt und sagten, ja, okay, es ist eine faszinierende Technologie. Allerdings Sie konnten keinen Anwendungsfall so wirklich erkennen. Also mittlerweile ist es ein bisschen stiller um solche Thesen geworden. Aber wo genau merke ich als Kunde den Mehrwert von Blockchain?
Ja, ich glaube, der Mehrwert ist eigentlich relativ einfach erklärt. Wenn man zunächst mal hinschaut auf die unterschiedlichen Beteiligten, und da ist wahrscheinlich eine Abweichung von der Frage, dann hat aus meiner Sicht zunächst mal der Emittent den Mehrwert. Der Emittent kann sein Wertpapier, sein Produkt sehr viel einfacher auflegen in einem digitalen Prozess. Heute, das ist, glaube ich, nicht jedem klar gewesen, vor dem elektronischen Wertpapiergesetz war das Wertpapier wirklich ein physisches Papier in der Definition, das auch nach den Prinzipien übertragen wurde. Insofern ist es zunächst mal für den Emittenten einfacher aus meiner Sicht. Der Kunde ist so meine Theorie, der Kunde will eigentlich nur sagen, ich will ein Wertpapier investieren, das eine attraktive Ertragsrisikoverhältnis hat. Und wenn es dann digital verpackt ist, ist das, glaube ich, sekundär. Auf die Dauer wird es aber, glaube ich, nicht sekundär sein. Die typischen Vorteile, die man natürlich gerne nennt, ist, ich sehe das sehr schnell in meinem Wallet drin. Heute habe ich die typischen Settlement-Zyklen für ein Wertpapier. Und ich sollte es natürlich günstiger bekommen, denn die Idee ist ja, dass auch die Abwicklung eines digitalen Wertpapiers sehr viel einfacher ist. Und das marktwirtschaftliche System sollte bei Wettbewerb dafür sorgen, dass diese Kostenvorteile auch beim Kunden landen.
Also unterm Strich, es funktioniert schneller in der Transformation, im Transfer, und es ist günstiger am Ende
genau des Tages. Ja, also ich glaube, das auch spannend ist, hier mal so ein bisschen die Entwicklung anzuschauen. Also vor ein paar Jahren haben sehr viele Marktakteure auf das Thema drauf geschaut, vor allem die Fintechs, aber auch von den klassischen Banken und Fondsgesellschaften aus der Perspektive Vertrieb. Ja, also die haben gesagt, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, ein Wertpapier auf der Blockchain zu emittieren, dann kann jetzt ein argentinischer Gaucho auf seinem Pferd auf der patagonischen Hochebene sein Handy zücken und direkt eine Siemens-Anleihe zeichnen, ohne dass irgendjemand dazwischen steht und auch noch die Hand aufhält. Und das war tatsächlich eine Diskussion, die wurde sehr lange geführt. Und heute hört man das aber weniger. Also heute sind die Argumente tatsächlich eins zu eins das, was jetzt der Kapfer gesagt hat, dass man sagt, vielleicht merkt ja der Kunde gar nichts, außer dass es im besten Fall günstiger wird.
Wenn wir jetzt aber nochmal auf die Blockchain schauen, es heißt, bei etablierten Infrastrukturen ist es schwierig, Neuerungen umzusetzen. Inwieweit ist Blockchain hier eine Möglichkeit, auch neue Wege zu gehen?
Das Spannende ist, also man kann jetzt immer lamentieren, dass die IT komplett veraltet ist in den Banken, aber wenn ich mir halt irgendwie die Raumfahrttechnologen anschaue, da ist die IT auch veraltet, weil es halt einfach super stabil funktionieren muss. Und tatsächlich funktioniert die Finanzwirtschaft, also die Technik, funktioniert sehr, sehr, sehr stabil. Und ist gleichzeitig sehr komplex. Und das führt natürlich dazu, dass man auch nur sehr zögerlich diese Systeme anfasst. Und deswegen hat man dann jetzt mittlerweile tatsächlich viele recht alte Kernbankensysteme, die natürlich dann halt irgendwie mit neuen Releases immer weiterentwickelt wurden. Aber wenn man heute, ich sag mal von Scratch, also wirklich von Null die Sachen bauen würde, würde man alles komplett anders machen. Und jetzt ist die Frage, wann ist der technologische Fortschritt so groß, dass man sagt, jetzt macht es Sinn, tatsächlich nochmal anzufangen, neu zu bauen.
Und ich glaube, das kommt ja aus den Seiten, wo wir heute dann schon Vorteile sehen. Also es gibt ja Wertpapiere, die sind eben nicht so einfach zu übertragen wie Standardwertpapiere. Die hängen vielleicht noch an der Urkunde, die irgendwo in einem Tresor liegt. Und wenn man diese Urkunde digitalisiert, habe ich auch heute schon einen Vorteil. Oder Banken tauschen ja ab und zu auch Wertpapiere als Sicherheiten aus für andere Geschäfte. Diese Sicherheiten werden relativ häufig bewegt. Das Bewegen kostet immer Geld in der Lagerstelle. Das sind so Cases, wo man heute schon merkt, dass der Vorteil da ist. Und genauso, wie Sie sagen, wir werden die Infrastruktur ja auch stückweise darauf anpassen, denn kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, das große Thema Smart Contracts, also weiß das Asset dann selber, wie es sich abwickeln muss, das wäre natürlich ein Riesenfortschritt. Dafür bräuchte man eine Infrastruktur, die damit umgehen kann.
Aber Herr Dr. Sturz hat jetzt eben gerade angesprochen, es gibt sichere Systeme und never touch a running system ist natürlich irgendwo gerade bei Geldgeschäften durchaus eine bewährte Devise. Wie macht's die Deka? Wie kommt die Deka dazu, dass so Technologien wie Blockchain, wie neue Technologien, wie werden die eingeführt?
Also zunächst mal von der Grundidee denke ich immer in zwei Produktionsstraßen. Man sollte die eine Straße, das haben wir eben schön gesagt, sehr gut weiterentwickeln und auch in dem Stadium pflegen, wie sie heute ist, aber eben eine Wertschöpfungskette für den digitalen Teil aufbauen. Das geht ja zuerst mal los mit der Frage, wo kann ich eigentlich mein digitales Asset verwahren? Heute kenne ich als Kunde ein Depot, da kann ich dann hingehen und kann mein Asset verwahren. Habe eine gewisse Sicherheit, dass es das später auch nochmal gibt, dass ich darauf zugreifen kann. Und das ist, glaube ich, wenn man das so einfach beschreibt, erstmal der erste Schritt. Heißt im Fachjargon ja jetzt ja Kryptoverwahrung. Muss man sich überlegen, ob man das Wort Krypto da so gut findet. Bleiben wir mal bei Verwahrung, weil kann auch ein einfaches digitales Wertpapier sein. Dann muss ich natürlich eben entsprechend aber auch hingehen können und muss dieses digitale Wertpapier transferieren können. Das ist der Teil, der, glaube ich, immer ein bisschen unterschätzt wird. Man redet gerne über den Vorteil des Wertpapiers, aber wie kommt das jetzt von mir zu Herrn Schuld, das Wertpapier? Da brauchen wir dann eben entsprechend ein Netzwerk, in dem wir dann auch Vermögenswerte austauschen können. Das ist ja das, was wir mit Zweit eben vorantreiben und sagen, es gibt eine Infrastruktur, die von verschiedenen Banken genutzt wird zum Transfer. Ja, und dann geht es um die Fragen, die man eigentlich auch sonst kennt. Wie handelt man denn ein solches Wertpapier? Wie emittiert man es denn? Also es sind viele Funktionen, scheinen auf der Wertpapierebene ähnlich zu sein und müssen halt dafür nochmal parallel aufgebaut werden. Und ich hatte ja, wir hatten eine schöne Diskussion neulich, wo es auch nochmal drum ging, und wie kann man die dann doch gar nicht separat denken, diese Straßen, sondern wo laufen die dann zusammen und wo haben die Weichen? Das wird sicherlich der nächste Schritt sein.
Was wäre denn nach Ihrer Sicht der Masterplan? Sie beraten ja insbesondere Finanzdienstleister. Was wäre der Masterplan aus diesem Dilemma, alte bewährte Technik hin zu einer zukunftsträchtigen neuen Technik umzustellen, ohne sozusagen das Geschäft dabei erstmal liegen zu lassen?
Ich glaube, der Masterplan hat sich so ein bisschen von alleine ergeben, mit welcher Perspektive auch die Banken jetzt auf das Thema draufschauen. Denn am Anfang haben viele gedacht, okay, wir müssen jetzt nur ein Wertpapier tokenisieren und dann sind wir in einer besseren Welt. Jetzt stellt man fest, das ist mitnichten so. Ja, also nur weil ein Wertpapier tokenisiert ist, vielleicht gewinnt man in bestimmten Konstellationen was. Aber eigentlich fängt dann erst der Spaß an. Also das, was viele Kollegen lange für die Ziellinie gehalten haben, entpuppt sich jetzt als Startpunkt. Und deswegen ist so der Masterplan, so wie Sie jetzt gefragt haben, ist erstmal die Tokenisierung sicherstellen und dann alle Prozesse, die on top laufen, noch über die Bestandssysteme abwickeln. Ja, dann braucht man noch so ein Orchestration Layer, dass man dazwischen setzt, dass die zwei Welten auch miteinander kommunizieren können. Ist aber jetzt technisch kein Hexenwerk, das kann man gut machen. Und jetzt kommt eigentlich die spannende Frage, und zwar, es macht nicht Sinn, jeden einzelnen Prozess, den es gibt, in einer Bank auf die Blockchain-Technologie zu heben, sondern für ausgewählte Prozesse. Und das ist jetzt eigentlich, und da gibt es jetzt auch keine Blaupause, dass man sagt, das ist für jedes Haus dieser eine Prozess, sondern muss eben jede Bank selber schauen, hat dann auch viel damit zu tun, wie man mit anderen Partnern zusammenarbeitet, wie das Distributionsnetz aussieht, wo man Daten herbekommt, wie die Emittentenstruktur ist, mit der man zusammenarbeitet. Und dann muss man sich eben aus überlegen, welche Prozesse machen jetzt Sinn, gemeinsam mit den Partnern auf die Blockchain zu heben.
Ich glaube, der Masterplan auch nochmal ganz gut im Sinne des McKinsey-Statements, das Sie zitiert haben. Für mich ist Blockchain so ein bisschen wie der Tsunami. Also im Gegensatz zu anderen Innovationen, über die wir uns ja neulich mal unterhalten haben, wo man sagt, ich gucke relativ schnell drauf, passiert da was draus, ja oder nein, dann lege ich es halt wieder weg. Würde ich mal sagen, die Blockchain wird das Wertpapiergeschäft aber insgesamt, wie wir über Vermögenswerte nachdenken, komplett ändern. Das dauert offensichtlich länger, als wir uns alle das vorgestellt haben, aber es gilt das, was wir auch schon gesagt haben bei Innovation. Es gibt Technologiesprünge und die sind einfach zu groß. Wenn ich denke, ich könnte die machen, wenn es dann besonders marktrelevant ist, dann schaffe ich das nicht. Also insofern ist, glaube ich, auch der Masterplan richtigerweise für einzelne Vermögenswerte das zu tun. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, nicht das Ob, wann die Breite soweit sein wird.
Herr Kapfer hat vorhin ganz kurz nochmal angerissen, Blockchain kommt immer da zum Tragen und auch Kryptowährungen da zum Tragen, wo eine gewisse Infrastruktur Ineffizienzen aufweist. Ineffizienzen insbesondere am Kapitalmarkt, da fällt häufig der Begriff DeFi, Decentralized Finance. Wie hängt der mit der Blockchain zusammen?
Ja, also jetzt bin ich mal gespannt, wie unsere beiden Sichten sind, ob die da identisch sind. Hoffentlich nicht, um so zu sagen. Also meine ich, ist DeFi erstmal eine Idee, dass ich in einem Finanzmarkt ohne zentrale Institutionen auskomme. Ist erstmal zunächst mal keine technologische Definition. Aber für mich natürlich, dass die Blockchain, die ja nun gerade in dezentralen Kategorien denkt, dafür natürlich die geeignete Technologie ist. Also würde ich die Differenzierung machen. Und es ist, glaube ich, noch zu beweisen, dass das Potenzial der Blockchain-Technologie auch für DeFi genutzt wird. Oder wird der Regulator sagen, ich mag aber nicht 1000 verschiedene Zentralverwahrer haben, ich mag nicht ganz viele verschiedene Ausführungsplätze haben. Also werden wir aus verschiedensten, durchaus auch mal nicht validen Betrachtungsweisen dann dazu kommen, dass die zentralen Institutionen bleiben, aber die dann die dezentrale Technologie nutzen.
Herr Kapfer hofft auf einen Dissens.
Herr Sturz, ja, ich bemühe mich. aber ich glaube, so ein richtig harter Dissens wird es leider nicht werden. Also DeFi steht ja für Decentralized Finance und die Idee dahinter ist, dass man sagt, da ähnlich wie beim Bitcoin, wir können jetzt eine Zahlung tätigen und dass wir eine Bank dazu schon brauchen, dass man ja auch noch andere Finanzdienstleistungen, also beispielsweise eine Börse, auch dezentral laufen lassen kann. Das heißt, dann kann man sich so vorstellen, dass die Börsensoftware läuft auf ganz vielen zentralen Rechnern rund um die Welt verteilt und ich brauche nicht mehr diese eine Instanz, die sich um das Thema kümmert. Und das funktioniert auch gut in dieser Kryptowelt. Aber das Besondere an der Kryptowelt ist, also Kryptowährungswelt, dass es hier um Assets geht, die auch auf dieser Blockchain schon generiert werden. Und deswegen gibt es schon nicht den klassischen Emittenten. Ja. Und deswegen tut sich die Aufsicht und der Regulator auch schwer, hier jemanden zu greifen. Ja, also wenn man sich so Uniswap anschaut, ist eine große dezentrale Börse. Da werden dann halt irgendwie verschiedene Kryptowährungen gegeneinander gehandelt. Aber so den klassischen Emittenten gibt es ja nicht. Wenn man sich jetzt aber den Wertpapierbereich anschaut, dann auch gerade mit dem elektronischen Wertpapiergesetz, das Sie ja schon erwähnt hatten, Herr Kapfer, da sagt die Bundesregierung ganz klar, wir sehen die technischen Möglichkeiten, die DeFi, ich sage jetzt mal im technischen Sinne, ermöglicht. Und wenn jetzt der Markt uns sagt, das ist halt irgendwie die große Innovation und der Markt braucht das, um erfolgreich zu bleiben und wettbewerbsfähig zu bleiben, dann glauben wir das einfach mal. Ja, da sind ja die Marktteilnehmer die Experten. Aber wir werden sicherstellen, dass die Nutzung dieser neuen Technologie reguliert ist in einer Art und Weise, dass wir immer einen haben, der verantwortlich ist. Und das kann beispielsweise der Emittent sein, das kann beispielsweise im Bereich der Kryptowertpapiere, der Kryptowertpapierregisterführer sein. Da hat ja auch die DEKA die Lizenz im Grandfathering. Und deswegen sagt der Regulator ganz klar, ihr könnt technologisch tun und lassen, was ihr wollt, aber einer ist in der Pflicht. Und das ist eigentlich auch so ihr Fazit und deswegen gibt es ja leider den großen Statement, den großen Dissens nicht. Also ich glaube, dass ein großes Potenzial drin liegt in dem ganzen Bereich DeFi, aber so unreguliert, wie man es aus der Kryptowährungswelt kennt, würde es in der Wertpapierwelt sicherlich nicht funktionieren. Ein Beispiel vielleicht auch über Uniswap hinaus. Es gibt auch Asset-Management-Plattformen, Enzyme, Token-Sets beispielsweise. Und technologisch, nicht regulatorisch und auch vertriebsmäßig tun sie schwer, aber technologisch haben sie praktisch einen Asset-Manager komplett dezentral ohne Asset-Manager abgebildet. Und das ist natürlich technologisch eine Innovation, da muss ich jede Verwahrstelle und da muss ich jede KVG damit befassen. Ja, also wenn das technologisch möglich ist, dann muss ich mir das anschauen.
Ja, also ich glaube, das ist auch dass die Themen, in denen wir gerne dann auch gemeinsam sprechen und zusammenarbeiten, ist genau die technologischen Möglichkeiten nutzen. Ich finde das Thema Börse ein gutes Beispiel für DeFi, weil wo hat denn ein Kunde, was erwarte ich denn, wenn ich als Kunde was kaufen oder verkaufen will? Ich erwarte, dass es Liquidität gibt, also jemand anderen, der von mir kauft oder der mir verkauft. Und da hört meine Fantasie dann schon bei kompletter Dezentralisierung aus, weil an vielen Börsen ist das ein sogenannter Liquiditätsprovider, ein professioneller Marktteilnehmer, der halt bereit ist, das zu tun. Gut, den kann man sicherlich auch in dezentralen Strukturen eigentlich aufbauen, aber da hätte ich dann schon wieder einen zentralen Akteur. Also insofern glaube ich, mir fehlt so bei manchen der Cases, die wir heute betriebswirtschaftlich, bankfachlich, um mal so ein traditionelles Wort zu verwenden, nutzen, da fehlt mir ein bisschen die Idee, wie das in einem verteilten Netzwerk funktionieren soll. Denke bei anderen Dingen, Microfinance, Privatpersonen leihen sich gegenseitig Geld, kann ich mir das gut vorstellen.
Das heißt, die Ineffizienzen, die eigentlich, der Nährboden sind, auch für neue Technologien wie der Blockchain, diese Ineffizienzen sind gerade im Kapitalmarkt relativ überschaubar, oder?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wenn man sich anguckt, wie schwierig es sein kann, ein Wertpapier in einem grenzüberschreitenden Geschäft zu übertragen, dann würde ich das nicht als effizient bezeichnen wollen. Ich habe ganz viele Beteiligte, ich habe ganz viele Instruktionen, ich habe unter Umständen verschiedene Zentralverwahrer beteiligt. Also wenn man sich dagegen einen Prozess erhofft, in dem es einen zusätzlichen Eintrag auf der Blockchain gibt, in dem drin steht, gehört jetzt nicht mehr Herrn Kapfer, sondern Herrn Sturz sozusagen, jetzt mal salopp formuliert, wäre natürlich der Weg deutlich einfacher. Wahrscheinlich ist das, was wir am Anfang gesagt haben, wie viel Geld müsste ich denn in existierende Infrastruktur reinstecken, um diesen Nutzen zu erzielen, und steht das in einem Verhältnis zueinander?
Also wenn man das jetzt auch anschaut, teilweise wie günstig Fonds schon sind, ja, in der Management-Fee, also die Kapitalmärkte sind effizient. Das Problem, das man in den Kapitalmärkten aber hat, ist, dass man sehr, sehr hohe Mengengeriste hat. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Fehlerquote habe von 0,2%, aber ich habe jetzt halt 10 Millionen Geschäftsvorfälle und dann ist das Nacharbeiten sehr zeitintensiv, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie man das besser ausgestalten kann. Und deswegen bietet sich die Blockchain immer genau da an als Technologie, wenn man sagt, wir haben jetzt keinen internen Prozess, den beispielsweise nur die DEKA für sich rechnen muss, sondern die DEKA hat jetzt halt irgendwie doch erstmal eine gemeinsame Datenbank, auf die sie sich einigen kann mit den Vertriebspartnern in Sparkassen, Beispiel Provisionsberechnung. Ja, da sagt man alle, kann man sagen, okay, wenn wir wissen wollen, in welchem Sparkassendepot zu welchem Zeitpunkt wie viel von den DEKA-Fonds lagen, dann schauen wir auf die Blockchain drauf. Dann kann man das Thema Provisionsberechnung, kann man das auch automatisieren. Dann muss man sich einmal zusammensetzen in den Sparkassen, muss sagen, ist jetzt hier die Rechenlogik die richtige, ja oder nein? Und danach läuft das dann eben durch. Und deswegen sind die Effizienzvorteile zum einen getrieben dadurch, dass man zwar relativ gesehen geringe Fallzahlen hat, absolut gesehen aber hoch, ja, weil die Mengengerüste so hoch sind. Und zweitens halt immer dort, wenn man über verschiedene Instanzen weg sich abstimmen muss.
Wenn ich da einhaken darf, ich glaube, das ist jetzt wirklich der Kern des ganzen Themas, ist, habe ich zwei Wahrheiten über ein Thema, die ich aufwendig miteinander abgleichen muss und gucken muss, passen die zueinander, oder habe ich eine akzeptierte Wahrheit? Und das klingt jetzt so trivial, aber Abstimmungsprozesse sind eben angeklungen, sind irrsinnig aufwendig. Haben wir eigentlich das Gleiche verstanden über das Geschäft? Was sagst du mir, wie du das Geschäft verstanden hast und wie ich es verstanden habe? All diese Dinge, in denen es quasi von einem Thema, es ist ja nur ein Geschäft, es gibt ja nicht zwei Geschäfte, aber es gibt halt zwei Abbildungen davon. Und da geht das Thema natürlich los, sind die identisch, sind die konsistent, und das ist ein super Punkt. Wenn es nur eine Abbildung davon gibt, würde vieles einfacher.
Trotzdem zeichnet sich mir hier so ein Bild, als hätten wir den klassischen Kapitalmarkt auf der einen Seite und Decentralized Finance, DeFi auf der anderen Seite. Zwei Ökosysteme, die parallel miteinander existieren. Aber irgendwo fehlt die Verbindung. Gibt es eine Verbindung zwischen beiden? Wie kann man beide Welten zusammenführen?
Ja, vielleicht sollten wir uns kurz nochmal die Dimensionen vor Augen führen. Ich habe immer gesucht nach Abschätzungen, wann haben wir denn welches Volumen an digitalen Wertpapieren gegebenenfalls. Und die EZB hat ja zu alles Statistiken, und die Statistik, die ich mir angeschaut hatte, war, dass es 20 Billionen Wertpapiere in Euro gibt, die nicht Aktien einschließen in Europa. Das heißt also, wir haben einen riesigen Stand des klassischen, wenn wir es so bezeichnen wollen, Kapitalmarkt, der ja nicht von heute auf morgen weggeht. Also insofern, das ist, glaube ich, von der Ausgangslage nochmal wichtig. Es gibt aber durchaus interessante Ansätze, und das passt ja zu dem, was wir beide vertreten haben. Wenn es dem Kunden eigentlich egal sein sollte, dann wäre doch der Idealzustand, dass er sagt, ich habe eine Wertpapier-Kennnummer. Das kann digital sein, das kann klassisch sein, mag es vielleicht sogar zwei unterschiedliche unter der gleichen Wertpapierkennnummer geben. Also ich glaube, so wie wir alle wahrscheinlich super viel Spaß an Technologie haben und super viel über Technologie reden, wäre doch eigentlich das nächste Entwicklungsstadium das, was Sie angesprochen haben. Was ist der Nutzen für den Kunden? Und sollte das nicht am Ende des Tages irgendwie so eine Sicht sein, das ist eigentlich ein Wertpapier, jetzt immer ein Wertpapier gedacht bei anderen Asset-Klassen ist, glaube ich, anders. Und ist die Abbildung jetzt mir doch egal, ob die digital ist oder nicht ist? Und gibt es vielleicht sogar so eine Art Abstraktionslayer, sodass ich das gar nicht wissen muss als Kunde?
Sie haben die Regulatorik eben angesprochen. Jetzt ist Blockchain ja, wir haben es angedeutet, schon mal entstanden und der Bitcoin ist das beste Beispiel dafür, um gerade diese zentralen Institutionen auszuschalten, zu umgehen, im Prinzip Regulatorik als zusätzliche Hürde auch zu umgehen. Jetzt reden wir darüber, wie genau diese Technologie ins Finanzwesen übertragen wird, wie Use Cases auch für die breite Öffentlichkeit entstehen sollen. Wie geht das zusammen, dieses No-Go, dass man zentrale Institutionen hat, wenn man es mal im Extrem denkt, das Modell, auf der einen Seite und Regulatorik, wo man wirklich penibel schaut, was passiert und wer agiert. Und ist das alles rechtens? Wie geht das zusammen?
Die Analogie, die mir gerade einfällt, ist, ich meine, es gibt jetzt abgesperrte Rennstrecken, ja, da kann ich tun lassen, was ich will, und dann gibt's halt den geordneten Straßenverkehr. Und wenn ich von A nach B kommen will, möglichst sicher, und dann noch mein Kind im Fahrradhänger hinten dabei habe, dann meist wahrscheinlich nicht auf der Nordschleife, ja. Dann bin ich ja ganz froh, wenn es da einen Fahrradweg dafür gibt. Und wahrscheinlich kann man es so vergleichen. Und das Massengeschäft, das ist ja geprägt durch einen sehr starken politischen Willen, Anleger zu schützen, was ich auch richtig finde, ja, und auch wichtig finde. Und da sehe ich auch nicht, dass jetzt der Gesetzgeber davon abweicht und sagt, jetzt gibt es halt irgendwie einen Bereich, da müssen Anleger gar nicht mehr schützen. Also das Thema Anlegerschutz ist sehr wichtig und das Thema Finanzmarktstabilität ist auch sehr wichtig. Wenn man sich jetzt den Kryptobereich anschaut, da sieht man ja auch, was passiert, wenn Sachen nicht richtig reguliert sind, wie beispielsweise ein FTX, ja, zweitgrößte Kryptobörse, die dann sehr spektakulär pleite gegangen ist. Und das Glück war, dass eben FTX damals oder als sie pleite gegangen sind, sich nur um Krypto-Assets gekümmert haben im Sinne von Kryptowährung. Wenn wir jetzt irgendwie 10 Jahre in die Zukunft geblickt hätten und ein Player, der so agiert wie FTX, würde Wertpapiere handeln und vertreiben an Privatpersonen, dann wäre das Ausmaßen ganz anderes gewesen. Und deswegen waren die Folgen der Krise, waren halt eben gekapselt auf den Crypto-Space. Aber ja, wir brauchen auf jeden Fall Regulierung, klar.
Herr Kapfer, Regulierung, das klingt immer so ein bisschen nach Bremse. Wo ist Regulierung vielleicht wertstiftend?
Ja, da gibt's fast nicht viel zu ergänzen. Regulierung ist da wertstiftend, wo die Akteure sagen, ich brauche ein gewisses Maß an Sicherheit. Seien das jetzt die Banken, die sagen, weiß ich denn jetzt, dass das Eigentum übergegangen ist? Die Banken, die sagen, weiß ich denn genau, wie die Konventionen für den Prozess sind? Die anderen sind alle schon gefallen. Ist es der Anleger, der sagt, woher weiß ich denn, dass ich mein Asset noch habe? Wo liegt das denn? Welche Rechte habe ich denn darauf zuzugreifen? Also alle diese Dinge, die wir heute ja als selbstverständlich empfinden, wenn wir einen physischen Gegenstand gekauft haben und sagen, der gehört mir, ist da natürlich erstmal zu klären. Am anderen Ende des Spektrums muss ich, glaube ich, immer hinzufügen, müssen wir, glaube ich, im Kontinent Europa ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwie Vorreiter in Regulierung sein wollen und uns dann, mein Lieblingsbeispiel, mal Cloud-Technologie, dann entsprechend umgucken und sagen, aber warum gibt es eigentlich keine wesentlichen Technologiefirmenanbieter aus Europa? Ich würde aber sagen, mit der MiCA, mit den anderen europäischen Richtlinien haben wir das Maß aus meiner Sicht ziemlich gut getroffen. Also in dem Beispiel würde ich sagen, sind wir nicht drüber raus, sondern in dem Beispiel ist die Regulierung die Voraussetzung, dass sich ein signifikanter Markt entwickeln kann.
Wie kann man sicherstellen, dass die Balance zwischen Regulierung auf der einen Seite und Innovation auf der anderen Seite immer wertstiftend bleibt?
Ja, ich glaube, man darf, Entschuldigung, es klingt so trivial, nicht jede Verästelung durchdenken und sich überlegen, was dann böse in dieser Verästelung passieren könnte. Das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber bei KI ist so das schöne Beispiel, da merkt man ganz viel, dass jemand überlegt, was könnte denn passieren, wenn. Und ich stehe auf der anderen Seite und sage, aber den Use Case denke ich gar nicht, der interessiert mich auch gar nicht. Ich will eigentlich was ganz anderes machen, was ganz viel Pragmatischeres. Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Phänomen der heutigen Zeit. Es wird über die Handy-Warn-App gewarnt, wenn es vielleicht angeblich mal schlechtes Wetter wird. Entschuldigung, ein bisschen vereinfachend gesagt. Und in dieser Kultur haben wir natürlich immer so ein bisschen das Bemühen, jeden Fall vorzudenken und den dann auch entsprechend in einem gesetzlichen Rahmenwerk zu schaffen, das dann aber vielleicht für den Normalfall negative Auswirkungen hat. Klingt jetzt ein bisschen generisch, aber das ist so meine generelle Diagnose dahinter. konstruktiv bleiben. Wie könnte es gelingen? Naja, indem ich stufenweise reguliere und indem, das nehme ich aber wahr, es einen sehr engen Austausch zwischen dem Regulator und der Praxis gibt, um einfach mal zu verstehen, was wollt ihr denn da machen? Über was denkt ihr denn primär nach? Und es war ja mal ein Petitum eben, es dauert eh alles länger, als wir alle gedacht haben. Und da kann man dann auch mal stückweise die Regulierung weiterentwickeln.
Wie lässt sich also Technologie, um es mal zusammenzufassen, wie lässt sich also Technologie regulieren, Herr Sturz, deren Kern die Dezentralität ist?
Eigentlich so, wie es jetzt auch in Deutschland gemacht wurde, dass man einfach einen hat, der dafür verantwortlich ist. Und deswegen, also ich sag mal, bei den Krypto-Jüngern hat das auch für große Enttäuschung gesorgt, ja, dass sie gesagt haben, Mensch, dann, also genau ihr Argument, dass sie gesagt haben, jetzt wird ja die Idee der Blockchain-Technologie ad absurdum geführt. Die Marktakteure, die jetzt aber auch großvolumig Geschäft machen wollen, die fanden das alle super, einschließlich mir. Und ich glaube auch, was man mit den ganzen Effizienzvorteilen, wir hatten es ja vorher schon mit den Mengengerüsten. Und die Effizienzvorteile können nur gehoben werden der Blockchain-Technologie, wenn ich jetzt nicht ein, zwei oder fünf Anleihen auf die Blockchain bringe, sondern wenn wirklich massig Volumen kommt. Und da sehe ich ehrlich gesagt von den aus dem, ich sag mal, reinen Fintech-Bereich, weiß ich nicht, ob die das hinbekommen. Ja, also ich glaube, am Ende werden es die heutigen starken Vertriebspartner sein in Zusammenarbeit mit Unternehmen, die heute schon at scale, also großvolumig mit vielen Wertpapieren Finanzprodukte emittieren können. Und ich glaube, wenn da so eine Konstellation sich ergibt und die sagen, jetzt lass uns unser Geschäft auf die Blockchain bringen, dann hat man Effizienzvorteile sehr schnell.
Das klingt wie ein Call to Action für die Deka.
Ja, also ist es auch, aber die Action ist ja erfreulicherweise schon da. Ich hatte es ja vorhin angesprochen, mit zweit ist ja zunächst mal der Versuch zu sagen, es gibt eine gemeinsame Basis, auf der wir dann eben aktiv werden können. Wir sind ja sehr aktiv, wirklich produktive Use Cases zu finden. Also eines der Wertpapiere, die ich vorhin meinte, abstrakt, ist der Sparkassenbrief, den wir vielleicht als Investor, als Privatmensch kennen. Der ist relativ schwierig zu übertragen. Den haben wir dann eben entsprechend auch in der digitalen Form jetzt ermöglicht und schaffen wir auch eine Plattform, um den austauschen zu können. Also ich glaube, diese Dinge sind uns wohl bewusst, denn sag mal, bei uns steht da drüber das Wertpapierhaus der Sparkassen. Da steht nicht nur für die klassischen Wertpapiere in Klammer drunter, sondern das ist das Wertpapierhaus für klassische als auch digitale Wertpapiere. Und deswegen ist ganz selbstverständlich, die gleiche Wertschöpfungskette auch für digitale Wertpapiere abdecken zu können.
Unser Gespräch möchte ich nicht beenden ohne einen Ausblick. Deswegen die Frage an Sie beide. Wo sehen Sie denn den Blockchain-Standort Deutschland in 5 bis 7 Jahren?
Ich bin mir sicher, dass wir bis dorthin genau diese Konstellation sehen werden zwischen klassischen Vertriebspartnern, die wir heute schon kennen, Emittenten, die wir heute schon kennen, die großvolumig Wertpapier emittieren. Ich glaube, darüber hinaus bin ich selber sehr neugierig, denn was man ja eigentlich aus allen Megatrends der Vergangenheit lernen kann, ist, dass die ersten Geschäftsmodelle überschätzt werden, der Megatrend an sich aber unterschätzt wird, Beispiel Internet. Und deswegen, was genau die Use Cases sein werden, wo genau die Effizienzvorteile liegen werden, bin ich selber super neugierig, aber ich bin mir sicher, dass wir große Volumina sehen werden auf der Blockchain-Technologie.
Ja, das sehe ich genauso. Wir sehen ja, die prominenten Beispiele war die Siemens-Anleihe, glaube ich, mit 60 Millionen, die KfW jetzt Anleihe eben entsprechend angekündigt. Das heißt, große Emittenten, die jetzt wirklich dann auch Volumen in den Markt bringen, wenn man meine EZB-Statistik von vorhin mal nicht nur den Bestand nimmt, sondern auch das Brutto-Neuemissionsvolumen, dann könnte man schon sehr schnell bei signifikanten Volumina sein. Die sind dann vielleicht nur im einstelligen Milliardenbereich und nicht in diesen 20 Billionen, die ich vorhin sagte. Aber das kann schon dann eben relativ schnell eine große und signifikante Zahl werden. Und ich hoffe bis dahin, und jetzt kein Plädoyer für den Retail-digitalen Euro, sondern für eine Wholesale-Lösung, bis dahin ist hoffentlich auch die Zahlungsseite dann eben geklärt, weil alle Vorteile, die wir uns so erträumen auf der Wertpapierseite, wenn wir das gegen klassisches Geld zetteln, dann bringt uns das relativ wenig. Aber ich denke, das wird dann auch gelöst sein. Und dann kommen wir hoffentlich dahin, dass es eine zweite valide Infrastruktur ist.
Blockchain ist gekommen, um zu bleiben, insbesondere auch in der digitalen Geldanlage. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Dankeschön.
Das war Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets. Daniel Kapfer im Gespräch.